Holidays bring feasting, fluffy dinner rolls, tasty stuffing, and your family's French toast bakes. With Hero Bread, indulge in your holiday favorites, made with Hero Bread sliced bread loaves, bagels, croissants, buttermilk biscuits, and more. And don't forget their Hero Hawaiian rolls. With 4 grams of protein and 0 grams net carbs, Hero Bread has you covered with 0 to 5 grams net carb and high fiber options, so your holidays stay delicious and balanced. Like their 3 grams net carb pan au chocolat. Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at hero.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains up to 17 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und mir gegenüber Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Hallo Yannick und ein Hallo nach da draußen.
Ja Hanna, es ist jetzt schon fast ein bisschen her, dass Borussia gespielt hat gegen Mainz. Wir haben Montagvormittag, das Spiel war am Freitagabend und 3 Tage davor war auch ein Spiel im DFB-Pokal. Borussia hat 1-2 gegen FC St. Pauli verloren. Am Tag danach hat Mainz auch noch den Trainer entlassen und das waren jetzt so ein paar Umstände, wo ich gedacht habe, als jemand, der Borussia Mönchengladbach schon sehr lange verfolgt, das kann eigentlich nicht gut gehen. Das erste Spiel unter einem neuen Trainer, dieser Rückschlag unter der Woche, Freitagabend auch noch in Mainz, also da waren so viele Häkchen gesetzt, aber Borussia hat all dem getrotzt und man muss ja fast sagen, das ist jetzt auch schon eine Qualität, dass genau diese Unkenrufe einfach verhallen, keinen Effekt haben und sie ihr Ding durchziehen. 1-0 beim FSV Mainz.
Ja, Stichwort Aufbaugegner war das, was du so ein bisschen beschrieben hast und was Gladbach in der Vergangenheit ja sehr häufig auch unabhängig eines Trainerwechsels schon mal gewesen ist. Also es hätte uns ja wahrscheinlich alle nicht gewundert, wenn Bo Henriksen geblieben wäre und dann Mainz ausgerechnet gegen Gladbach mal wieder ein bisschen in die Spur kommt. Das war nicht so und man kann ja darüber streiten, wenn man durch ein Eigentor gewinnt, die Art und Weise, wie das Tor gefallen ist, natürlich immer glücklich, aber ich finde, man kann sagen, dass es da am Ende jetzt bei beiden Teams und auch in den Aussagen der Trainer und Spieler jetzt wenig Diskussion oder von Mainzer Seite wenig Klage darüber gab, dass es ein glücklicher Sieg für Gladbach gewesen sei.
Nein, das war jetzt auch kein unumstößlich hochverdienter Sieg für Borussia und sie haben so viel liegen lassen und, das jetzt nicht, aber sie haben, glaube ich, in allen Bereichen genug getan und auch das Richtige getan, um so ein Spiel zu gewinnen. Und ich meine, jahrelang sagen wir, naja, dann guck, dass du hinten sicher stehst, dass die Null steht, irgendwie murmelst du einen rein und dann gewinnt man eben Fußballspiele. Zwischenzeitlich war das eben in Vergessenheit geraten, wie das so funktioniert, mit dem einen Tor mehr schießen als der Gegner. Natürlich, wenn der Gegner dann oftmals auch 4 oder so schießt, wird es sehr schwierig, aber das ist einfach diese Basis. Zum dritten Mal in Folge 0. Man ist ja jetzt auch schon wieder in diesem Modus, dass man dauernd nachguckt, wann irgendwas zum letzten Mal gewesen ist. Jetzt landet man dauernd bei Dieter Hecking. 2019, 3 Siege 0, jetzt sind 7 Punkte. Und Hanna, noch weiter, 3 Auswärtssiege in Folge ohne Gegentor. Das erste Mal seit 1985. Da war der Trainer ein Trainer-Eigengewächs, Ex-Spieler von Borussia, auch 39 Jahre alt und hieß Jupp Heynckes.
Das ist jetzt ein sehr großer Vergleich für Eugen Polanski, aber ja, wenn man Sachen hinlegt, die lange nicht geschafft wurden, dann kommt sowas automatisch dann ja immer auf. Grundsätzlich, und Das Gefühl hatte ich jetzt schon häufiger unter Eugen Polanski. Ich glaube, ich habe es hier sogar schon mal gesagt, aber dann nochmal frisch gegen Leipzig und auch in Mainz. Ich habe dieses, also in den Schlussphasen, wenn die Spiele dann knapp sind, habe ich wirklich nicht mehr dieses Gefühl, oh, jetzt kassiert Gladbach auf jeden Fall noch ein Tor. Klar, in Mainz, da hatte Kevin Dix ja diese Rettungsaktion. Ich weiß gar nicht mehr, von wem kam der Schuss.
Lee war das.
Ja, der da, ich glaube, der wäre sehr gut aufs Tor gekommen, aber Dix hat dann auch seinen Kopf hingehalten und den Ball dann abgewehrt. Genauso wie die Tatsache, dass David Raum dann letzte Woche, vorletzte Woche nur die Latte trifft. Klar, das ist irgendwie alles am Ende auch irgendwo dann Glück, dass du in so Situationen brauchst, aber ich habe gar nicht mehr das Gefühl, dass ich unter Seoane so häufig hatte und ich glaube, so ging es euch als Fans auch ganz, ganz oft, dass die Mannschaft einbricht, dass man sich jetzt überrollen lässt, dass da Nico Elvedi noch patzen wird oder. Das sind ja alles so kleine Faktoren, die da reinspielen, dass sich jemand wie Nico Elvedi, jemand wie Kevin Dix, dass sie sich stabilisiert haben und das hilft natürlich, wenn es darum geht, am Ende ein Ergebnis zu verteidigen.
Und sie stehen natürlich tief drin in der Schlussphase, aber ich finde, sie stehen eigentlich nicht drin. Sie bewegen sich tief, könnte man sagen, oder sind tief immer noch wach und konzentriert. Das merkt man ihnen an und also ich meine, man will ja am liebsten oder hat dann den Anspruch, sie sollen gar nichts zulassen, keinen Schuss des Gegners. Machen sie dann sogar in der ersten Halbzeit. Mainz wirklich ohne jeden Abschluss. Wir haben diese Statistik jetzt schon oft aufgeführt, jetzt können wir sie weiterführen. Ich glaube, jetzt sind es 5 Bundesligaspiele, in denen sie in der ersten Halbzeit 15 Schüsse und 0,6 Expected Goals zugelassen haben. Das ist halt nichts im Prinzip. Da ist, glaube ich, keine Großchance dabei gewesen. In Mainz jetzt, wie gesagt, gar nichts. Und dann hat Mainz beim Stand von 1-0 für Borussia, 0-0 steht es noch, oder? Bei der ersten Viper-Chance?
Ja.
Ja, da steht es noch 0-0 sogar. Genau, hat Nelson Viper die Chance, Ballverlust von Haris Tabakovic, dann kommt Nico Elvedi ran, aber nicht mehr so richtig rein. Moritz Nikolas pariert, auch nicht so schlecht. Und später beim Stand von 1-0 von Borussia ist es nochmal Nelson Viper, so das einzige Mal, dass er so Elvedi richtig entwischt und Elvedi auch nicht so gut aussieht in einer Szene. Da, ja, köpft den Ball aber halt vorbei. Kann man reinmachen, nur ich glaube, wer noch das Thema Expected Goals und so nicht verstanden hat, das hat ja einen Grund, warum das eine Chance von 0,4 ist. Na, die machen auch nur 40% aller Stürmer rein. Es ist nicht so, dass es eine sogenannte 100%ige war. Die gibt's halt nicht. Das war so Haris Tabakovic gegen Köln ins leere Tor schieben. Das sind fast 100%ige, aber eben auch nicht. Und von daher, wenn man dann so einen Strich drunter zieht unter das, was Borussia über 90 Minuten zulässt, ist das einfach die Basis, um wie gegen Leipzig, mindestens 0-0 zu spielen oder dann zu gewinnen, wenn man ein Tor schießt oder eben, Hanna, im Ausnahmefall das dann auch mal der Gegner erledigt.
Und ich glaube, dieses Gefühl, was wir dann jetzt von außen haben und was du ja gerade ganz gut mit diesen Zahlen untermalt hast, das ist ja dann auch, was man als Mannschaft spürt. Also ich nehme da schon mittlerweile ein sehr gesundes Selbstvertrauen wahr und auch so dieses Motto, ja, jetzt müsst ihr uns auch erstmal nochmal schlagen oder überhaupt ein Tor gegen uns erzielen. Also das ist ja, wenn man sich nochmal vor Augen hält, nach der 4-6 Niederlage gegen Frankfurt, das war der 5. Spieltag, ich glaube, da waren es dann 12 Gegentore nach 5 Spieltagen. Ja, und seitdem ist eben, klar, du hattest die 3 Gegentore gegen Berlin und gegen Bayern, die will ich jetzt hier nicht unterschlagen, aber vor allem seitdem ist nicht mehr so viel hinzugekommen. Und deswegen, muss ich sagen, überrascht es mich total, dass Gladbach jetzt nach 13 Spieltagen die viertwenigsten Gegentore in der Bundesliga hat. 19 Stück mit ein paar anderen Mannschaften, aber hatte ich jetzt vor diesem Spieltag nicht so auf dem Schirm, dass es möglich wäre.
Ja, alle haben so ein Gaga-Ergebnis drin. Ne? Selbst Leipzig verliert am ersten Spieltag 0-6. Frankfurt verliert jetzt 0-6 in Leipzig, gewinnt aber auch nur 6-4 in Gladbach dann am Ende. Verliert 3-4 gegen Union, hat es die schlechteste Defensive der Liga und ich glaube die zweitbeste Offensive muss man auch erstmal hinbekommen. Naja, und Borussia hat ja eben diese Ballung, ne? Sie haben einfach 16 dieser Gegentore in 4 Spielen bekommen, sprich 3 in den anderen 9. So, das ist ja gar nichts. 6-0 Spiele. Moritz Nikolas war da kurzzeitig auf Platz 1, jetzt glaube ich Gulaschi wieder vorbei und Kobel. Also das ist ja schon ein Indikator dafür, dass da einiges stimmt. Und jetzt reden wir so viel über Zahlen und Serien und so weiter. Aber das Ganze besteht ja auch einfach den optischen Test. Also man sieht sich das Ganze ja an und sieht genau das, was ich ja meinte, dass einfach dieses auch tiefe Verteidigen ganz anders aussieht, als es das früher tat. Dass es nicht den Busparken ist, sondern der Bus ist immer noch in Bewegung. Der wird halt da noch ein bisschen umgeparkt. Und wenn da einer vorbei will, dann legt man einen Rückwärtsgang ein und, ne, oder der Bus fährt dann auch vielleicht mal dem Gegner entgegen, um im Bild zu bleiben. Und das, finde ich, diesen Unterschied und oder wer das auch mit verkörpert, hat man ja gesehen in Mainz im Vergleich zum Spiel im Pokal gegen St. Pauli. Denn wieder in der Startelf waren Jens Kastrop und Rocco Reitz. Kastrop war krank gewesen. Reitz war geschont worden. So, Polanski sagt ja immer, es ist ja die Entscheidung für den anderen und irgendwie jetzt auch kein Geschenk an den, sondern der hat sich das verdient. Aber bei Reitz gerade hat man auch gesehen, der gehört schon rein in dieses System, genauso wie es Kastrop tut, bei dem ich wirklich Abbitte leisten muss. Wir haben ja nicht so richtig diesen Transfer kritisiert, was Kastrop jetzt angeht, also dass der irgendwas mitbringt, was dieser Mannschaft etwas geben kann, das wusste man ja. Aber wir haben immer argumentiert, naja, man hat so wenig Geld und warum gibt man dann 4,5 Millionen Euro für einen weiteren Mittelfeldspieler aus? Jetzt muss man wahrscheinlich revidieren, dass er gar kein so klarer Mittelfeldspieler ist. Er ist nominell auf der Schiene aufgestellt, gegen den Ball dann da Rechtsverteidiger, aber ja auch ein sehr aktiver, der immer wieder rausschießt. Und Hanna, was dann jetzt noch hinzukam in Mainz, er hat ja auch eine gewisse Torgefahr, hatte zwei Großchancen, die er so gar nicht aus einer Schienenspielerposition hat, sondern eigentlich in bester Mittelstürmermanier.
Und diese Chancen waren ja letztlich beide Male in Mainz, bevor dann anschließend ja das Eigentor passiert ist. Das heißt, jetzt könnte man sagen, ich meine, das wäre Jens Kastrop wahrscheinlich auch lieber, hätte er einfach die Dinger reingemacht, dann wäre es auch gar nicht zu gewissen strittigen Szenen gekommen, über die wir gerne gleich noch kurz sprechen können. Aber ja, wie du es auch beschrieben hast, er gefällt mir wirklich richtig gut. Ich habe das Gefühl, er ist der Spieler, egal gegen wen jetzt Gladbach so trifft, ob Top-Mannschaft oder auch ja eine, die unten drin steht, den kriegt man noch nicht so richtig gegriffen. Das war bei Rocco Reitz in seiner Anfangszeit ja auch so. Dann haben sich natürlich auch die Gegner mehr auf ihn eingestellt. Das kann auf Jens Kastrop auch zukommen. Ja, und ich glaube, er spielt da gerade eine Position, die so niemand auf dem Schirm hatte, weil natürlich, das hat auch Roland Wirkus immer betont, kann Jens Kastrop Rechtsverteidiger spielen. Da war aber dann immer noch die Rede, dass er das in der Viererkette tun könnte, weil ja erst durch Eugen Polanski diese Umstellung erfolgt ist. Und das ist, ja, wenn er da auch dann immer wieder vorne reinstößt, finde ich gerade für ihn einfach die perfekte Position. Und auch da werden wir später nochmal drauf kommen. Für mich ist er da auch viel besser aufgehoben als Franck Honorat derzeit. Aber Yannick, ich glaube, du stehst schon in den Startlöchern, wenn ich dir jetzt die Schlagwörter Videobeweis, Handspiel und Yannick Engelhardt zuwerfe, vielleicht noch mit der Regel 12 komme, dann kannst du jetzt mal loslegen.
Du schaltest dich schon stumm hier, weil du weißt, jetzt hast du 6 Minuten Pause oder so. Es ging ja schon wieder weiter. Ich hatte ja letzte Woche hier den großen VAR-Rand und habe den entsprechenden Text dazu geschrieben. Das war nach dem C-Nagel abseits von Franck Honorat, wie wir es genannt haben, in Leipzig. Jetzt ist wieder was dazugekommen, wo ich also vorher auch gar nicht überlegt hätte, was, also dass sowas überhaupt möglich ist, so diese Konstellation. Naja, es begab sich zu der Zeit, um weihnachtlich zu bleiben im Prinzip, dass dann diese Ecke hineinsegelte nach der ersten Kastrop-Chance von Rocco Reitz, Kevin Dix verlängerte und Maxim Leitsch, der Innenverteidiger von Mainz 05, ein sehr blitzsauberes Eigentor erzielte. Dachten wirklich alle. Ich weiß auch nicht, ob der VR darauf gekommen wäre, die Lupe anzulegen, aber Yannick Engelhardt, und das passt dann auch irgendwie in die Weihnachtszeit, war vielleicht etwas zu ehrlich und zu gutherzig und ist zum Schiedsrichter gelaufen und hat gesagt, er war leicht am Ball mit seinem Zeigefinger, hat er, glaube ich, gesagt, irgendeine Hautschuppe, so manchmal hat man so kleine Härchen, die stehen da so ab, da, die werden noch dran gewesen sein. Und damit ist es de facto regelwidrig, weil du mit der Hand kein Tor erzielen darfst. Egal wie unabsichtlich es war, egal wie wenig der Ball abgeleitet wurde und egal ob es einen Millimeter vor der Torlinie war. Eugen Polanski hat aber wieder einen wunderschönen Satz dazu gesagt, fand ich bei Sky auch so richtig ein bisschen erbost. Erzielt wird da gar nichts. So, und das finde ich ist der springende Punkt in dieser Sache. Ich verstehe diese Regel, sie ist da, aber sie ist nicht für diesen Fall eingeführt worden. Dass ein Spieler, was soll er denn da machen? Also Yannick Engelhardt, was soll seine Intention sein in der Szene? Das Eigentor verhindern? Nee, wahrscheinlich nicht. Also er hat einfach irgendwie und das eben auch wirklich hauchzart den Ball abbekommen und deswegen zählt das Tor nicht. aber es ist ja keine Torerzielung. Ich habe gesagt, also man wird ja dann schon mal überdreht und überzeichnet wahrscheinlich auch, aber ich habe gesagt, es ist ja wie wenn zwei Spieler aus einer Mannschaft aufs Tor zulaufen und sich dabei über den Haufen rennen und der andere oder der, der das schuld ist, rot wegen Notbremse sieht, weil natürlich er seinen Mitspieler zu Fall bringt und der irgendwie eher letzter Mann ist, so. Jetzt, ne, ist Quatsch, ich weiß, aber vielleicht kommt man so rein in diese Absurdität der Sache. Denn auch da hat er ja nicht die Intention, das Tor zu verhindern. Genauso wenig wie Engelhardt. Und also deswegen, genau, Regel 12 ist das, ne, dass man eben kein Tor mit der Hand erzielen kann. Völlig richtig, aber das ist nicht im Sinne des Sports, wie dann auch alle Beteiligten gesagt haben. Und ja, in dem Moment, glaube ich, konnte man sich auch null darüber hinwegsetzen, aber vielleicht muss man da nochmal so einen Absatz hinzufügen.
Deine Aufruhr und das in Rage reden ist natürlich vollkommen nachvollziehbar. Also so ging es ja uns, müssen auch zugeben, mussten da auch nochmal ein bisschen nachschlagen, wie das denn regeltechnisch einfach zu erklären ist, weil es ist, wie dann auch Yannick Engelhardt ja zu Recht gesagt hat, nicht im Sinne des Sports, ist in dieser Form wahrscheinlich auch noch nicht vorgekommen. Und wir haben ja dann am Ende des Abends so ein bisschen die Überschrift gewählt, VAR bestraft Engelhardts Ehrlichkeit bei Gladbachs Sieg, weil das war dann für mich auch so ein bisschen die Geschichte. Yannick, ich sag dir, nie im Leben, und wenn ihr da draußen anderer Meinung sagt, bitte schreibt mir, weil nie im Leben hätte der VAR diesen Treffer auf Handspiel überprüft. Ich weiß, im Kölner Keller wird sich jedes Tor nochmal angeguckt in Zeitlupe, aber da wäre es um ganz andere Dinge gegangen. Da wäre es um, was ja dann immer bei Ecken der Fall ist, um einen Zweikampf im Strafraum gegangen, vielleicht noch irgendwie um Abseits. Aber nie im Leben hätte das einer in dieser Stresssituation, in der die ja auch sind im Kölner Keller, erkannt, dass da ein Finger dran war, weil ich muss auch zugeben, ich musste da auch bei der Lupe 5-mal genau hingucken, ob das jetzt wirklich Engelhardt war oder Leitsch. Also ich glaube, Engelhardt, hat er dann auch am Ende gesagt, hat es ein bisschen bereut, dass er das gesagt hätte. Aber ich glaube, ohne seinen Hinweis hätte der Treffer einfach gezählt.
Da gibt es nur eine Lösung, Chip im Finger. Dann wüsste man Bescheid, ob eine Berührung vorlag. Also ja, es wird absurd. Man denkt ja dann so, ah, jetzt, ne, ich habe auch ja diesen Kommentar dann nach dem Leipzig-Spiel geschrieben und da ging es ja um viele Fälle, da ging es jetzt auch nicht, das müssen wir auch nochmal klarstellen, um Fälle, in denen Borussia benachteiligt wird, sondern einfach um alles. Aber das war jetzt schon wieder ein Kapitel, das ich mir gar nicht hätte ausdenken können irgendwie. Und ja, es war jetzt nicht spielentscheidend und vielleicht deswegen auch Deckel drauf in der Sache, weil Mainz 05 es dann hinbekommen hat, nach einer weiteren Gladbach-Ecke, die auch hineinsegelte nach einer riesen Kastrop-Chance, so viel zur Duplizität der Ereignisse, hat Mainz es also hinbekommen, noch ein Eigentor zu erzielen mit dem, war es schon der Hintern? Untere Rücken auf jeden Fall von Dani da Costa mit dem Steiß, ein Steiß-Eigentor von Dani da Costa nach Kopfball von Tabakovic, wo man auch gar nicht wusste, wo genau
zurück
der
zu
jetzt
Eckfahren
hin sollte. Also der wäre auch nicht ins Tor gegangen, genau, zurückgelegt, um nochmal reinzuschlagen. Hier, Rocco, mach nochmal. Und da muss ich sagen, also erstmal natürlich glücklich unterm Strich, wenn man das ganze Spiel nimmt, ist es verdient, dass Gladbach das 1-0 gewinnt, aber in der Szene eben sehr glücklich. Und wenn ich da ganz genau hinschaue, denke ich mir, was macht Tabakovic da mit seinem Gegner in der Szene? Das ist ja schon fast ein Schwitzkasten. Ich glaube, Hanke Olsen ist es bei Mainz, wo ich mir dann denke, ihr guckt hier dauernd mit irgendwelchen Lupen drauf, aber wenn dann da einer seinen Gegner einen Schwitzkasten nimmt, ist es wieder irrelevant. Kann man ja auch sagen, man will nicht, dass das abgepfiffen wird, aber es gab halt zwei Wochen vorher oder drei diesen Elfmeter in Heidenheim, wo irgendwie Nico Elvedi so ein bisschen geklammert wurde und gesagt wurde, ja, ist auf jeden Fall nicht regelkonform und deswegen ist der Elfmeter korrekt. Ja, so viel dazu. Jedenfalls stand es dann 1-0. Das Spiel hat das Ergebnis bekommen, das es verdient hatte. Und Borussia, ja, hat schon wieder 3 Punkte geholt.
Und steht jetzt nach 13 Spieltagen auf Platz 10, Yannick. Was ist denn da passiert? Man hat unglaublich viel auf den ersten FC Köln aufgeholt.
8 Punkte.
Ist jetzt punktgleich mit Köln. Ja, und vor allem auf St. Pauli hat man einiges gut gemacht. Also St. Pauli auch nach 3 Spieltagen 7 Punkte, Gladbach mit 1 Punkt. Jetzt hat St. Pauli 8 Punkte, Gladbach 16. Und ich weiß noch, wie wir hier saßen und auch vor allem ich dann zu Saisonbeginn wirklich darauf beharrt haben, diesen Abstiegskampf auszurufen. Und ja, jetzt kann man schon sagen, es sind 5 Punkte. Erstmal und auch bis zur Winterpause, da müsste jetzt, glaube ich, schon sehr viel schief laufen, weil da eben auch dann die Siege der anderen dazugehören würden. worauf ich hinaus will, Borussia wird, glaube ich, ein ruhiges und schönes Weihnachten haben. Und ich glaube, die Spieler und das Trainerteam sind sich dessen auch bewusst gewesen und haben, das gehört ja auch noch zu dem Mainz-Spiel, das mal 3 Tage lang richtig ausgekostet.
Ja, da gab es ja, es kommt jetzt auch noch hinzu, es gibt dann auch schöne Szenen irgendwie, die das Ganze begleiten. Es gab diesen Mannschaftskreis mit Polanski in der Mitte und plötzlich flippen alle total aus, denken, was ist jetzt los? Also es ist ja, es gab ja nicht noch einen VAR-Beweis, Einsatz oder so und dann wurde erst der Sieg bestätigt oder so. Das stand schon vorher fest. Nee, aber er hat ihnen da mitgeteilt, dass sie noch einen Tag frei bekommen, sprich 3 ganze minus Weihnachtsfeier, Mannschaftsabend und so weiter. Und da sind die Blödköppe, wie Polanski sie nannte, mal kurz ausgeflippt, haben sich darüber gefreut und ja, er versteht auch, sage ich mal, das ist ja wie auf dem Platz. Er weiß da, was die Basics sind und er weiß offenbar auch neben dem Platz, was die Basics sind für eine gute Zusammenarbeit. Ja, und dass sie da jetzt erstmal raus sind aus dem Abstiegskampf, kann man, glaube ich, so sagen. Ich will jetzt noch nicht weiterdenken und sagen, was hier 8. Plätze und so bedeuten können. Ne? Dafür ist es noch viel zu früh. Der Punkteschnitt gesamt ist jetzt ja auch noch nicht so berauschend mit 16 aus 13, aber der Polanski-Schnitt durch diese Serie schon. 1,5 Punkte hat er jetzt geholt, trotz des schwachen Starts. Und wenn man sagt, er würde jetzt so weitermachen, genauso wie in seinen ersten 10 Bundesligaspielen, dann hätte Borussia am Ende 47, 48 Punkte. Und das sind ja ungefähr 16, 17 mehr, als wir gedacht hätten vor ein paar Wochen.
Ja, und das Grundgefühl, was wir ja auch schon jetzt ein paar Mal beschrieben haben, aber das ist so das, was jetzt für mich dann auch einfach im Dezember steht erstmal und was erstmal wieder eingerissen werden müsste, ist einfach, dass man jetzt nicht den Eindruck hat, dass die Rückschläge wieder komplett aus der Bahn werfen würden. Das haben sie ja jetzt auch nach dem Pokal aus mit diesem Ergebnis in Mainz bestätigt. Aber ich glaube, jetzt kann man ja hier mal spinnen, wenn es dann gegen Wolfsburg schiefläuft und du verlierst, glaube ich nicht, dass du dann nach Dortmund fährst und dann eine 0-5-Klatsche bekommst oder Wolfsburg geht positiv aus und du verlierst dann eben in Dortmund 0-3, 0-4. Das wird diese Mannschaft und diesen Trainer erstmal nicht von der eigenen Überzeugung, dass man da gemeinsam auf einem guten Weg ist, abbringen. Klar, Eugen Polanski hat dann auch skizziert nach dem Mainz-Spiel, was jetzt so ein bisschen die nächsten Schritte sind, weil er ist ja jetzt in den nächsten Wochen und auch nach der Winterpause weniger als Krisenmanager gefragt, sondern kann mehr in dieses Gestalten übergehen, was du dir als Trainer dann ja auch wünschst. Da willst du ja wahrscheinlich noch viel mehr eigene Ideen einbringen. Und dann wäre dieser nächste Schritt, aber da reden wir dann schon von einer Mannschaft, die die Einstelligkeit für sich beanspruchen könnte. Das wäre es dann, wenn du nach einer Führung in Mainz solche Gegner dann noch mehr dominierst, mehr Ballbesitz hast. Mainz hat in der zweiten Halbzeit 60%, das ist dann sicher nicht das, was man sich vorstellt. Aber ja, das sind Themen, die dann im Januar angegangen werden können.
Zumal die personelle Situation jetzt in der letzten Woche nicht besser geworden ist. Ich habe ja gesagt, ne, Kastrop fehlt ja im Pokal. Neuhaus ist verletzt. Wenn man jetzt nur nimmt, die neu dazugekommen sind und Frank Honorat hat im Pokal mal wieder Tabakovic ein Tor aufgelegt. Jetzt ist er auch ausgefallen. Ist ungewiss. Da werden wir später zu kommen, wie es dann aussieht mit Samstag und mit Dortmund bei ihm. Und also ich meine, Frank Honorat ist wahrscheinlich der einzelne wichtigste Spieler. Der einzelne wichtigste Spieler. Das klingt nicht korrekt, aber ihr wisst, was ich meine. Bei Borussia, der einfach einen riesen Impact hat, der Haris Tabakovic auch besser macht. Das muss man sagen. In Mainz haben sie jetzt wieder 17 Mal geflankt und letzten Spiele waren so 8, 9, 10, 11 Flanken. Ich fand die nicht ganz so zielgerichtet, die Flanken diesmal. Da war so viel auf gut Glück auf Tabakovic dabei. Ich weiß, so eine Flanke von Reyna, die ist jetzt auch nicht schlecht und Tabakovic kommt auch ran, aber eben alles nicht so vielversprechend, wie man das vorher gedacht hätte. Wobei man sagen muss, dass immerhin Reyna jetzt auch im Vergleich zum Pokal Neuhaus schon viel besser ersetzt hat. Ich finde, er bringt schon seine Note so langsam rein. Das braucht immer noch und man muss an Borussias Stelle hoffen, dass er das A, irgendwann mal 90 Minuten schafft und dann auch vielleicht zweimal hintereinander 90 Minuten. Da gibt es momentan noch Zweifel, aber er hat so mit seinen Qualitäten am Ball, auf engem Raum, also wie eng der Ball dann eben auch am Fuß ist, schon etwas, was nicht so viele haben bei. Borussia hat ja auch wirklich so einen Florian Neuhaus Signature-Pass gespielt im Pokal auf Honorat vor dem zwischenzeitlichen 1-1. Also das immerhin kann Borussia kompensieren und ansonsten hat man dann eben so Spieler wie Kastrop bereits, die ihre ganze Intensität reinbringen, bei denen Borussia hoffen muss, dass sie das auch noch eine Weile hinbekommen und ohne sich dann auch zu verletzen irgendwann. Aber die ganze Basis, die ist schon echt ordentlich.
Ja, absolut. Und bevor wir vielleicht dieses Mainz-Spiel abhaken, müssen wir vielleicht noch über eine Szene sprechen, die dann im Nachgang des Spiels viel diskutiert worden ist. Yannick, wir beide waren ja nicht vor Ort, sondern unser Kollege Thomas Krülke. Und der hatte uns dann ja rund um Mitternacht am Freitag noch kurz geschildert, dass die Pressekonferenz losgegangen sei und die Pressesprecherin von Mainz 05, Silke Bannig, und beide Trainer sind so in den Raum gekommen und er hat noch so mitbekommen, dass die Pressesprecherin von Mainz und Eugen Polanski eben in so einem kleinen Wortgefecht waren, konnte da aber, also hat es dann über die Distanz nicht verstanden. Und ja, was dann da wohl gesagt wurde, das hat man dann am Samstag erfahren.
Ja, was den Ursprung dieses Disputs angeht, ist so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Polanski sagt, ihm sei der Handschlag verweigert worden. Die Pressesprecherin sagt, sie hatte, ob jetzt buchstäblich oder nicht, alle Hände voll zu tun und deswegen vielleicht nicht. Es heißt dann aber auch, dass die Mainzer sich aufgeregt hätten über den exzessiven Jubel der Ex-Mainzer Polanski und auch Ruven Schröder, Gladbachs Sportchef. Du schüttelst den Kopf.
Ja, da habe ich eine ganz persönliche Meinung.
Das finde ich, also wenn das der Ursprung war, finde ich es auch Quatsch, weil ich, also mein Gott, also Polanski ist ja jetzt auch nicht Mainzer Weltkulturerbe, sondern Gladbacher Eigengewächs.
Ja, und ich finde es auch immer gut, wenn Stürmer gegen den Ex-Verein treffen und dann jubeln, weil sie haben eben ein Tor in der Bundesliga geschossen. Es gibt Ausnahmen, da gibt es provokante Jubel, das haben wir alle schon gesehen, aber grundsätzlich finde ich, sollte sowas nicht verboten werden. Und also ich bitte euch, Ruven Schröder und Eugen Polanski haben gerade die Aufgabe, Borussia Mönchengladbach irgendwie aus dem Tabellenkeller zu befreien und da darf man sich über einen Sieg in Mainz durchaus freuen.
Genau, das gesteht man ihnen zu. Was dann noch gefallen sein soll, ist nicht so cool, finde ich, dass enttäuscht mich jetzt persönlich auch menschlich ein bisschen bei Eugen Polanski. Silke Bannig, die Pressechefin, ist eben hochschwanger. Ich glaube, es war sogar ihr letztes Spiel jetzt vor Mutterschutz. Und naja, in diesem Wortgefecht soll er dann laut Allgemeiner Zeitung gesagt haben, ob das die Hormone sind. So, man denkt, also gerade im Fußballbetrieb, der ja wirklich sehr viel auf Hormone, nämlich auf Testosteron basiert, also der Umgang sehr darauf basiert, ist es einfach kein cooler Satz. Und finde ich dann nicht gut, wenn der so fällt. Polanski hat dann in der Bild auch gesagt, dass er es mit dem verweigerten Handschlag respektlos fand, ihr das auch gesagt hätte. Und dann fand er die Ausrede eben, also nicht nur respektlos, sondern meint dann auch, da hätte sie ja gelogen. Okay, das ist alles in dem Rahmen, wo man denkt, okay, dann streitet euch halt. Aber so dieser Satz mit den Hormonen, der, finde ich, geht dann in dem Kontext nicht.
Ja, absolut. Ich muss zugeben, das habe ich dir ja auch gesagt, als ich das im ersten Moment gehört habe, war ich gar nicht so überrascht oder geschockt. Also man können wir auch hier so transparent sagen, ich glaube, du warst erboster über die Aussage als ich.
Ich bin aber vielleicht auch der frisch gebackene Vater gerade so, der so sich so reinversetzt in die werdende Mutter und so, und dann spielt das, vielleicht sind es auch meine Hormone dann in dem Fall jetzt gerade noch.
Nee, aber ach, du hast ja vollkommen recht. Also wenn ich da an meine Kindheit zurückdenke, jetzt denkt ihr ja, jetzt kommt die Alte hier mit einem Schwenk aus ihrer Jugend.
Sieht ganz weit aus.
Nee, aber ich habe ja auch super lange bei den Jungs früher Fußball gespielt. Ey, und was ich mir da mit 12, 13, 14 anhören durfte, wirklich, da waren Sachen dabei, da war sowas wie, ja, die spielt doch viel zu gut für ein Mädchen, die kann kein Mädchen sein, noch was Harmloses, aber da sind dann auch so Sachen wie Mannsweib gefallen. Wird euch alle draußen nicht überraschen, weil so war es oder so ist es ja teilweise immer noch auf Amateurfußballplätzen. Und deswegen ist da meine Erwartung einfach an Männer, die sich in dem Fußballgeschäft bewegen, und an Kommentare, die ist so, so gering. Und deswegen dachte ich einfach so, ja, überrascht mich jetzt nicht.
Das kann ich verstehen. Und es ist ja auch mal die Frage, ist es jetzt an mir, das zu beurteilen, was irgendwer als verletzend empfinden muss? Aber es ist einfach jetzt meine persönliche Meinung, dass ich das sehr unangebracht finde. Und streitet euch halt einfach auf einem Niveau und auf eine Art und Weise, wo es dann vielleicht auch gut zur Sache geht, aber wo einfach diese Ebene rauskommt.
Genau. Und am Ende muss man ja sagen, Eugen Polanski muss sich einfach bewusst sein, in welcher Funktion er das sagt, in welchem Rahmen. Er ist ja jetzt nun mal nicht mehr der Regionalliga-Trainer, wo es auch Pressekonferenzen gibt, wo es teilweise gar keine Pressekonferenzen gibt oder Pressekonferenzen, die gar nicht übertragen werden. So hat es ja dann auch nochmal die Öffentlichkeit erreicht, weil eben auf der Pressekonferenz dann doch zu hören war, wie Eugen Polanski noch zu ihr sagt, kurz vor der PK, brauchst mich gar nicht so anzugucken. Ja, im besten Fall haben sie am Sonntag mit ein bisschen Abstand telefoniert, vielleicht drüber gelacht, aber letztlich natürlich für beide auch im Nachgang einfach ein bisschen schädigend, weil, und ich habe da auch wirklich die tiefsten Beleidigungen gegenüber Silke Bannig gehört. Ich muss sagen, sie ist für mich, und wir lernen ja sehr viele Pressesprecher und Pressechefs kennen in der Bundesliga, ist für mich einer der sympathischsten Menschen in diesem Business und auch jemand, der dem FSV Mainz 05 einfach sehr, sehr gut zu Gesicht steht, und das schon seit 2 Jahrzehnten, glaube ich, mittlerweile.
Ja, und unter den Voraussetzungen, in dem Wissen, dass da jetzt auch für sie was Großes ansteht bald, mit der Geburt des Kindes, glaube ich, einfach mal viele Grüße und alles Gute nach Mainz. Und ja, dann auch Deckel auf dieses Thema. Ist ja immerhin mal irgendwas, wo wir jetzt Polanski auch mal kritisieren konnten, nach den Lobhudeleien der Minuten davor, was das Sportliche angeht. Ja, Mainz abgehakt, Pokal irgendwie auch, Hanna. Da hat Polanski, das wollte ich dich noch fragen, gesagt, er sei verwundert gewesen, dass sie so hart kritisiert worden sind. Findest du A, dass sie so hart kritisiert worden sind? Und naja, ist das okay, dass er das verwunderlich findet?
Okay, ist es ja, also na klar, er darf ja auch jederzeit einfach, ich meine, wir richten Woche für Woche über ihn und seine Mannschaft, dann ist es auch okay, wenn da, ja, wenn es mal umgekehrt der Fall ist. Er hat das ja jetzt, genau, er hat das jetzt bei Sky gesagt, er hat das jetzt gar nicht irgendwie gegenüber einem bestimmten Medium gesagt, aber Gladbach hatte sich eben gegenüber St. Pauli die Favoritenrolle definitiv erarbeitet. Das ist ja auch dann so ein bisschen, ja, da fällt einem der eigene Erfolg auf die Füße, dass dann eine Niederlage im Pokal, ein Aus, als negativ abgestempelt wird. Ich fand jetzt aber auch gar nicht die, dadurch, dass sich ja auch schnell wieder viel auf Mainz fokussiert hat, weil das Spiel dann 3 Tage später war, fand die Kritik überhaupt nicht überzogen. Sie hat sich natürlich sehr auf, ja, Polanskis Entscheidungen, Kevin Stöger spielen zu lassen, unter anderem fokussiert. Und auch da, den Gedanken hatte ich vorhin schon, als du diesen Pokalvergleich gezogen hast mit Kastrop und Reitz. Ich habe einen sehr, sehr guten Satz gelesen auf Twitter letzte Woche, also auf X mittlerweile. Und sorry, dass ich denjenigen nicht mehr im Kopf habe. Aber da ging es auch darum, hat Polanski sich jetzt vercoacht in diesem Spiel? Und da hat jemand geschrieben, er hat sich nicht vercoacht, sondern er hat vertraut. Also, und da muss ich sagen, hat es für mich irgendwo getroffen, weil er die Chance gesehen hat, ja, jemanden wie Kevin Stöger in diesem Spiel da aufzubieten. Er ihm vertraut hat. Und ja, dass er dieses Vertrauen nicht gerechtfertigt hat, das wird Kevin Stöger, glaube ich, jetzt dann schon noch auf die Füße fallen.
Hat Polanski übrigens ja auch gesagt, dass diejenigen sich das Vertrauen, also dass sie das Vertrauen nicht gerechtfertigt haben. Das hat er so auch kritisiert dann,
ja,
im,
stimmt,
Nachgang.
Und genau, ich glaube, jetzt kann man festhalten, dass Kevin Stöger sich jetzt nicht wundern braucht, wenn er erstmal wieder nicht in der Startelf auftaucht, wenn personell, die personelle Lage das zulässt. Aber ja, das war jetzt für mich auch nicht, dass er sich da verzockt hat, Polanski. Aber ich glaube, er wird es trotzdem so schnell nicht wieder machen.
Er hat sich fair vertraut, genau. Sozusagen. In dem Fall, ja, womit wir die nächsten Vertrauensfragen, glaube ich, stellen und rüberschwenken zum Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag 15:30. Vorsicht, wirklich nicht verpassen. Samstag 15:30. Ihr müsst in den Borussia-Park kommen, wenn ihr eine Karte habt, zur geradezu ungewohnten Zeit. Und ja, es gibt, glaube ich, einiges zu besprechen, wen ihr da in der Startelf sehen werdet.
Aufstellungstipp.
Im Tor brauchen wir die Frage, wer spielt, nicht aufzuwerfen. Das wird, wenn er denn fit bleibt, toi toi toi, Moritz Nikolas sein. Aber dann, Yannick, dann kommen wir jetzt direkt zum ersten Diskussionspunkt. Die Dreierkette, die es ja wieder sein wird. Joe Skelly ist gelb gesperrt. Das war nicht so clever, dass er sich die abgeholt hat. Davor wurde er dann auch sowohl vom Trainer als auch von Rufen Schröder zu Recht kritisiert. Der Platz ist frei.
Was war das überhaupt? Also, das war ja, hatte er die Nase voll von diesen 4 gelben Karten, die er wirklich jetzt sehr lange auf dem Konto hatte, seit Freiburg oder so. Ja, wo man sich denkt, also wollte er jetzt einfach mal wieder ganz befreit reingehen in den nächsten 2 Kampf.
Und hat er mal den Ball weggeworfen. Naja, es ist jetzt so, daran können wir nichts ändern. Es gibt jetzt ja viele Optionen, finde ich schon. Ja. So, Option 1, die würde ich favorisieren. Philipp Sander steigt am Dienstag ins Training ein, ist fit und kann spielen.
Ich glaube, das würden alle favorisieren, oder?
Ist ja aber noch nicht sicher. Muss man, glaube ich, auch erstmal gucken, wie er dann nach seinem Muskelfaserriss wieder reinkommt. Option 2, Marvin Friedrich spielt. Würde ich tatsächlich nicht so gerne sehen.
Nee, so mit Amura und er den beweglichen Stürmern bei. Vielleicht dann die Option, dass er ins Zentrum der Dreierkette geht und Elvedi so mehr diesen fußballerischen Part übernimmt. Andererseits ist Elvedi da so als Turm in der Schlacht schon echt etabliert. Ja, ich bin auch gespannt, was die dritte Option ist.
Ja, da habe ich kurz drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe den Gedanken mittlerweile auch schon wieder verworfen. Aber ich dachte so, jetzt wirst du lachen, weil es allem widerspricht, was ich am Anfang gesagt habe. Dann dachte ich so kurz, ach, Jens Castrop wird er da auch nochmal spielen können.
Also in der Rolle?
Ja.
Rechter Innenverteidiger quasi.
Ja, Philipp Sander hat bewiesen, dass es dafür nicht unbedingt Größe braucht, sondern fußballerische Cleverness in erster Linie.
Jan Schwert hat natürlich lange gespielt, ne? Der könnte ihn ja auch einfach einschwören. Wie schaffe ich das, mit dieser Körpergröße so eine Rolle zu spielen? Ja, alles, ich muss sagen, wirklich ja auch, dass mir diese ganzen Varianten mit Marvin Friedrich echt Bauchschmerzen bereiten würden, weil der auch so für diese ganze Busparkzeit jetzt noch spielt und das ja auch irgendwie, also wir sind uns auch einig, also spätestens im nächsten Sommer ist das Kapitel beendet und eigentlich im besten Fall im Winter, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das gar nicht so klar ist, dass das überhaupt so kommen kann, aber ja, er passt da so gar nicht in diesen Fußball, in dieses System gerade rein, in diesen Flow, ja, deswegen, also alles auf Sander, würde ich sagen.
Ja, alles auf Sander, weil, ihr habt es ja rausgehört, ich möchte Jens Castrop ja eigentlich auch unbedingt auf dieser Schiene weiterhaben. Deswegen würde das ja nicht funktionieren. Und jetzt hat natürlich dann auch jeder noch seine rote Karte gegen die Bayern im Kopf. So ein bisschen, wenn man...
Weil das halt seine Rückkehr gut hinbekommt, finde ich.
Ja, voll, total. Aber wenn du dann vielleicht mal einen Zweikampf im Strafraum hast, die er dann ja öfter hätte... dann sähe das vielleicht anders aus. Aber lass uns doch, wir einigen uns einfach auf Philipp Sander.
Ja, dass der fit wird. Und im besten Fall klappt das so gut, dass man 2-0 führt und dann kommt Marvin Friedrich ins Spiel. Ja, das ist tatsächlich die beste Option. Da fällt es Borussia natürlich dann wieder auf die Füße, dass diese gewisse Unwucht im Kader da ist und es so im offensiven, halboffensiven Zentrum 1000 Optionen gibt. Immerhin, Dix, Elvedi funktionieren super und links, Hanna, müssen wir aber noch diskutieren, weil, oder müssen wir weniger diskutieren, das ist die Frage, da gab es ja das Hin- und Her gewechselt zwischen Lukas Ulrich und Luca Netz. Es beginnt ja immer ein in Berlin geborener Linksverteidiger, der bei Hertha ausgebildet wurde und für die deutsche U21 mal gespielt hat. So viel steht fest. Ich muss sagen, nachdem ich lange meinte, es ist irgendwie so 55-45, vielleicht manchmal nur 51-49, dass es jetzt bei mir Richtung 65-35, viele Zahlen, sorry, für Luca Netz geht.
Ja, das hätte er sich aufgrund seiner Leistungen in der Liga zuletzt verdient. Ich glaube, für ihn war es dann auch enttäuschend, dass er im Pokal draußen war, nach der für mich sehr soliden Leistung gegen Leipzig. Andererseits war er durch diese Tatsache auch wieder fit und frisch für Mainz und hat es da ja auch gut gemacht. Ja, ich werde aus diesem Duell nicht richtig schlau, weil es ist einfach für alle Seiten ja komplett unbefriedigend. Niemand von beiden kommt weiter. Also wenn wir jetzt mal nur auf die Liga schauen, da hat Luca Netz in dieser Saison 5 Startelf-Einsätze. Lukas Ulrich kommt bisher auf 7 Einsätze und sie waren jeweils 3 beziehungsweise 4-mal ohne Einsatz im Kader.
Das stimmt, bei Union hat der Castrop da gespielt.
Genau. Ja, deswegen, keiner macht so den Entwicklungsschub, den man sich wünscht. Beide bleiben da, verharren da auf ihrem Marktwert und ja, also ein von ihnen muss Borussia im Sommer definitiv loswerden, um da die Entwicklung des anderen nicht weiter zu bremsen. Jetzt kann man sagen, wenn man es wohlwollend formuliert, alle sind gerade irgendwie bemüht, für alle Seiten das Beste aus dieser Situation zu machen.
Ja, soweit, dass es auf gewisse Weise zuletzt auch egal war, wer gespielt hat. Ich muss aber sagen, dass jetzt, wenn man Entwicklungen bewertet, Luca Netz schon die deutlichste in den letzten Wochen genommen hat, weil er eben endlich das macht, was wir immer von ihm gefordert haben. Er ist konzentriert bei der Sache, er fokussiert sich auch zuerst mal auf die Defensive, er ist wach im Zweikampf und schaltet sich dann eben punktuell vorne ein. Es ist ja auch gerade gar nicht gefragt, da eine Flanke nach der anderen zu schlagen. Ich habe das ja gesagt, das ist eher problematisch, glaube ich, wenn Borussia da viel in die Mitte haut, weil es gar nicht so wahrscheinlich ist, dass das fruchtet. Und Netz war zum Beispiel ja beteiligt an der zweiten Großchance von Kastrop, da zieht er da ins Zentrum, spielt er euch Doppelpass mit Machino, ne? Das sah fußballerisch gut aus und so Elemente kann er ja einbringen. Und wenn er das paart mit dieser Wachheit und Konzentration, dann, ich merke das ja immer, wenn ich die Einzelkritik mache, nicht, dass wir sonst nicht genau hinschauen, aber man schaut ja irgendwie dann in dem Moment nochmal anders hin, weil ich weiß, ich muss direkt was aufschreiben zu diesem Spieler. Ich kann so viel gar nicht über Luka Netz immer sagen, weil das einfach auch sehr unspektakuläre Aktionen sind, weil das alles so solide ist. Aber genau das zeichnet ja auch diese Borussia gerade aus. Er muss keine Überdinge machen. Wenn er zuverlässig seine Aufgaben erledigt, das muss man auch mal sagen, wir wissen ja auch gar nicht genau, was er gesagt bekommt, was er tun soll, aber das, was er gerade tut oder auch unterlässt, ist eben so, dass ich sage, ja, leicht die Nase vorn.
Und was ihn gegenüber von Ulrich noch unterscheidet, finde ich, dass der linke Fuß von Netz doch nochmal eine andere Waffe sein kann als der linke Fuß von Ulrich, gerade auch dann bei Standards.
Ja, das hat er auch schon gezeigt. Irgendwie auch eine andere Passschärfe und Genauigkeit, ich glaube, könnte man in dem Fall sagen. Ja, das klingt jetzt sehr nach einem Plädoyer von uns beiden für Netz. Dann würde ich den mal so einloggen und wir machen weiter mit den anderen Positionen. Und weiteren Fragezeichen beginnen wir da, wo es keine gibt. Engelhardt, Reitz, das, glaube ich, befruchtet sich auch gegenseitig defensiv. Und halb links wird es ja für Neuhaus sehr wahrscheinlich nicht reichen. Und dann sage ich, komm, wenn er kann und genauso fit ist wie letzte Woche, gib Gio Reyna die Spielpraxis und dann, glaube ich, dauert es auch nicht mehr so lange, bis dann jetzt mal eine Torbeteiligung bei rausspringt.
Ich bin auch, das hört man, glaube ich, bei mir auch öfter raus, ich bin ja wirklich Fan davon, wenn Spieler einen Lauf haben oder ein gutes Gefühl haben, ihnen das zu lassen. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass wenn Reyna, und er hat ja jetzt auch eine Woche Zeit, sich zu erholen, wenn der fit ist, dann wird er da auch spielen, vielleicht sogar unabhängig davon, wie es bei Neuhaus aussieht. Also es kann ja auch die Situation sein, dass er die Belastung im Training steigern kann diese Woche, das Abschlusstraining voll mitmacht, dann auf jeden Fall im Kader ist. Aber vielleicht ist es dann doch sinniger, einfach Gio Reyna nochmal die Chance von Beginn an zu geben.
Und dann, ganz böse gesagt, Hanna, nicht Kevin Stöger für Reyna einwechseln zu müssen. Es bleibt unbefriedigend, es wird immer unbefriedigender. Ich habe, glaube ich, schon letzte Woche, was war es denn? Naja, eigentlich jede Woche über Kevin Stöger geredet, auch jetzt seine Leistung nach der Einwechslung gegen Mainz war ja so wieder gar nicht das, was man brauchte als Borussia. Man brauchte ja Ballsicherheit, Entlastung und nicht irgendwelche halbkrummen Dinger. Das war 50% Passgenauigkeit oder so.
Was war dieser eine Ball da in Seiten aus?
Das denkt man ja halt sehr oft und das hat man auch im Pokal wieder gedacht. Und ich denke dann auch, wenn es eine Verbindung ist, die nun mal gar nicht fruchtet, wo es gar nicht mehr matcht, dann, deswegen gibt es jetzt auch schon die ersten Berichte, dass Stöger sich umschauen soll und wir haben auch gehört, dass Borussia dem Ganzen gegenüber sehr offen sein soll. Ja, dann ist es vielleicht einfach nichts, was noch eine große Zukunft hat. Da sage ich wirklich auch, jetzt wenn dann nicht so viele verletzt sind, ab der Position, wo jetzt gerade Stöger im Kader ist, packt da die Talente hin. Da ist ja wirklich auch diese große Dichte bei Borussia, ob es jetzt Moja sind, ob man dann schon sagt, komm, man lässt im Training zumindest einen Fritz Fleck von der U23 mitmachen und guckt, wohin das trägt. Heißt jetzt ja nicht, dass der große Überflieger wird, aber so findet man es immerhin raus. Ja, und diese Bilanz von Kevin Stöger ist so vielsagend, finde ich. Es läuft so richtig bei Borussia. Aber Stöger hat weiterhin kein Bundesligator auf dem Platz erlebt in dieser Saison. 0-10 Tore.
Das ist wirklich eine traurige Bilanz. Ich meine, da kannst du auch nicht immer was für. Aber es ist dann irgendwie doch eindeutig und passt auch wieder zu dem Eindruck, den man so hat. Ja, schade.
Ja, Unterschiedsspieler im negativen Sinne ein bisschen.
Ja, und auch wirklich schade, dass er ja diese Qualität für Gladbach einfach viel, viel zu selten auf den Platz bekommt. Weiß nicht, ob es bei ihm mittlerweile da auch einfach ein Kopfproblem ist.
Und wir tun nicht so, als wenn wir das schon jetzt bei der Verpflichtung gewusst hätten. Vielleicht können wir uns vorwerfen, wir hätten es so ein bisschen ahnen können und haben es auch zu sehr gefeiert. Aber in dem Moment dachte ja jeder, boah, die holen hier den Übermann aus der Relegation, der da ganz Bochum auf seinen Schultern getragen hat. Das kann gerade ablösefrei gar nicht falsch sein. War es dann vielleicht auch, aber ja, gebe ich gerne mal zu, dass wir, also ich gebe es jetzt für mich zu, ihr müsst das selber machen, dass ich das fehleingeschätzt habe.
Ja, auch da, ne, in dem Moment können Transfers immer Sinn ergeben, wie es dann hinterher wird, das ist dann ja eine Frage von auf dem Platz.
ganz gute Überleitung auch zu einem, bei dem ich das noch gar nicht einschätzen kann, weil ich ihn so in seiner Rolle kaum greifen kann. Und das ist Shuto Machino, der ja wahrscheinlich auch wieder beginnen wird gegen Wolfsburg, weil Honorar sehr wahrscheinlich auch nicht fit sein wird. Und dann ist er nun mal mit Tabakovic da die beste Option. War beteiligt an der Kastrop-Chance, hatte selbst einen guten Abschluss, war da beteiligt an der zweiten guten Kastrop-Chance. Also er hat schon seine Dinger. Er hat jetzt ja auch seine Tore erzielt, aber trotzdem kann ich dir nicht so richtig sagen, was denn genau seine Rolle ist und womit er Borussia primär helfen soll. Also natürlich hat er Laufstärke, ist jetzt auch keiner, der nur für sich spielt oder irgendwas, aber so richtig kann ich ihn noch nicht packen.
Geht mir ähnlich. Ich habe auch in diesem System oder egal wie du es dann schiebst, auch noch nicht so herausgefunden, ob so dieses, ja, ob es offensive Mittelfeld ist, hängende Spitze, Zweiersturm, was auf jeden Fall gar nicht geht, das hat man ja schnell gesehen, dass wenn er vorne alleine spielt, vielleicht muss man ihn da auch gar nicht so, also ne, warum muss es irgendwie genau definiert sein? Ich glaube, er ist schon am stärksten, wenn es um dieses Wuselige geht, wenn es auch darum geht, du hast die eine Szene ja beschrieben, wo er den Doppelpass mit Luka Netz spielt, sowas kann er aber, ja, sich wie bei Tabakovic einfach darauf verlassen, so stell den mal in den Strafraum, spiel den anders, wird schon, das ist definitiv nicht. Sehe ihn da am Samstag aber auch wieder in der Startelf und kann uns ja auch gerne noch zeigen, was ihn so stark macht in diesem Gladbacher Spiel.
Ja, und wenn es dauerhaft gar kein Stammplatz ist und er einfach ein super 12., 13., 14. Mann ist, der da die Qualität steigert, ist ja auch okay. Ne? In der NBA gibt es ja nicht umsonst den Sixth Man Award und ist ja gar nicht gesagt, dass Shuto Machino der immer gesetzte Unterschiedsspieler sein muss bei Borussia. Also er wäre das wahrscheinlich gerne, aber wenn das einfach Qualitätssteigerung innerhalb der ersten Wechseloption bietet, ist das auch gut. So, also wir fassen zusammen im Vergleich zu Mainz. Sander für Skelly im besten Fall. Im nicht ganz so guten Friedrich. Ansonsten, wenn es noch eine andere Option geben muss, Beten. Und dann haben wir keine Änderung, ne?
Dann haben wir
darüber hinaus.
Nee, keine Änderung. Und ja, ich sag, dass das Spiel dann, und ich weiß, dass Wolfsburg gegen Union gewonnen hat am Wochenende, ich sag, es geht 2-0 für Gladbach raus.
Boah, 4-0 Spiele. Das ist schon einiges. Ich sag, diese Serie geht nicht weiter. Borussia verursacht wieder einen Elfmeter. Muss man auch bedenken, dass einfach dieser geschenkte Elfmeter für Köln war, der dafür sorgt, dass Gladbach nicht 5 Spiele in Folge ohne Gegentor geblieben ist. Ich sage, es wird ein bisschen knapper, jetzt nicht ganz weit weg von deinem Tipp. Gladbach gewinnt 2-1.
Okay, dann haben wir es doch für diese Woche. Steht sonst irgendwas an? Dienstagabend Premier League International Cup, da werden dann einige U19, U23 Talente im Einsatz sein. Die U23 hat das letzte Spiel in diesem Jahr erfolgreich bestritten, am Freitag 3-1 bei Fortuna Düsseldorf gewonnen. Für die U19 läuft es auch.
Für die U17 auch. Alle sind weiter. Die Saison geht in der Hauptrunde weiter. In der A-Liga, der Nachwuchsliga. Ja, also viel Spannendes zu beobachten. Natürlich allen voran die Profis. Und ja, mal schauen, mit welchem VR-Thema wir nächste Woche für euch da sind.
Bis dann.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de
Holidays bring feasting, fluffy dinner rolls, tasty stuffing, and your family's French toast bakes. With Hero Bread, indulge in your holiday favorites. Made with Hero Bread sliced bread loaves, bagels, croissants, buttermilk biscuits, and more. And don't forget their Hero Hawaiian rolls. With 4 grams of protein and 0 grams net carbs. Hero Bread has you covered with 0 to 5 grams net carb and higher fiber options. So your holidays stay delicious and balanced. Like their 3 grams net carb pan of chocolate. Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at hero.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains up to 17 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.